Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie alle aus Wien, dann kennen Sie vielleicht das Haus, das die Hera, das habe ich vorher gemeint, das ist ein ziemlich hässliches Gebäude. Ich war früher im AKH, aber dafür kann man trotzdem sehr gute Medizin machen drinnen und ich mache eben das Glaukom, betreue ich dort schon seit über 20 Jahren. Mein Financial Disclosure, also ich rede natürlich für immer wieder und auch für verschiedene Firmen, ich habe aber weder irgendwelche Anteile, Aktien oder ähnliches. Es ist ein bisschen angeschnitten worden, die Problematik zum Glaukom. Nur mal als Vorinformation, das Glaukom ist die zweithäufigste Erblindungsursache in der zivilisierten Welt. Die Makuladegeneration ist ja sehr häufig und die führt aber nicht zu einer vollen Erblindung. Da haben Sie zwar einen zentralen Gesichtsfeldverlust, aber Sie werden am Rand immer was sehen. Und diese Leute, auch wenn sie eine fortgeschrittene Makuladegeneration haben, können sich meistens in ihren vertrauten vier Wänden bewegen und sehen am Boden zumindest, wo die Stiegen ist oder sowas. Das Glaukom führt zur vollkommenen Erblindung. Wenn Sie es unbehandelt, wird man ganz blind. Das heißt, es ist Lichtempfindung negativ. Und das Glaukom ist nicht selten, das ist zum Beispiel häufiger weltweit als Parkinson- und Alzheimer-Patienten zusammen. Also es ist keine wirklich exotische Erkrankung. Und üblicherweise, und ich werde in meinem Vortrag jetzt über das Offenwinkelglaukom reden, weil sonst wird es noch länger, das geht nicht. Aber das Offenwinkelglaukom ist das bei uns häufigste, das ist ungefähr 80%. Und die, wenn Sie sich anschauen, wie alt man ungefähr wird, da sehen Sie also die Lebenserwartung in den verschiedenen Altersstufen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel davon ausgehen, Sie machen die Diagnose mit 65, dann können Sie davon ausgehen, dass der Patient noch zumindest 20 Jahre lebt. Also müssen Sie 20 Jahre zumindest davon ausgehen, dass es behandelt wird. Es gibt aber natürlich auch Glaukomformen, wo Sie schon mit 50 die Diagnose stellen, dann ist es entsprechend problematischer. Meine Daten, die ich Ihnen bringe, sind einerseits abgestimmt mit der ÖOG, natürlich mit der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft, mit den Veröffentlichungen, die wir haben. Wir sind alle drei in der Glaukomkommission der ÖOG und vor allem aber auch von der Europäischen Glaukomgesellschaft selber, in der ich auch 8 Jahre lang im Vorstand war. Und die bringt alle 5 Jahre Guidelines heraus. Und das ist meiner Meinung nach, und da bin ich sicherlich nicht alleine, die letzten Endes valideste Quelle. Wenn Sie was über das Glaukom wissen wollen und das nicht irgendwie von Firmen gebiased ist oder sowas, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie auf die Website gehen von der Europäischen Glaukomgesellschaft. Die wird auch übersetzt in alle möglichen Sprachen. Das ist die letzte Variante von 2014. Die können Sie sogar auf Chinesisch, wenn Sie wollen, nachlesen. Und da stehen verschiedene Sachen drinnen über Diagnostik und über die Behandlung. Das sind natürlich Leitlinien, das sind keine Richtlinien und das kann durchaus im Einzelfall auch sein, dass man etwas dann doch aus gewissen Gründen anders macht, aber im Prinzip ist es eine sehr gute Orientierungshilfe und eine Hilfe für die Ärzte und auch für die Patienten, wenn sie wollen, dass sie es anschauen. Und wie schon erwähnt worden ist, ich meine beim Glaukom, das ist eine Erkrankung des Sehnerven und der retinalen Nervenfasern. Unser therapeutischer Ansatz ist aber letzten Endes die Augendrucksenkung. Die Augendrucksenkung ist die einzige evidenzbasierte therapeutische Möglichkeit, die wir haben. Durch zahlreiche große multizentrische Studien ist es unstrittig bewiesen, dass eine Augendrucksenkung Sinn macht. Natürlich nicht bei jedem Patienten, weil sie gibt es ja auch bei Diabetikern, die sie nicht erfolgreich behandeln können. Aber insgesamt ist es gar keine Frage, dass das das Einzige ist, was Sinn macht. Und daher ist auch die Druckmessung wichtig. Nicht so wie in Deutschland zum Beispiel, wo es Diskussionen gibt, dass man sagt, die Augendruckmessung ist obsolet oder nicht notwendig, weil es Leute gibt, die haben einen hohen Augendruck und haben kein Glaukom und es gibt Leute, die haben einen normalen Augendruck und haben ein Glaukom. Das stimmt, aber das ist ja nur ein kleines Stück, das man herausnimmt, man muss das Gesamte sehen. Und man weiß, dass die Verschlechterung der Erkrankung durch eine Augendrucksenkung in allen Arten des Glaukoms, ganz egal welches es ist, Sinn macht. Ja? Dann gibt es auch die Überlegung der Neuroprotektion, ob man sozusagen losgelöst von einer Augendrucksenkung mit Medikamenten, die zum Beispiel bei Demenz oder Alzheimer oder sowas, weil ja der Sehnerv ein Teil des Gehirns ist, vielleicht auch Sinn machen. Gab es auch Studien, ich werde ein Präparat einmal ganz kurz zeigen, aber letzten Endes fehlt da der große Beweis. Die Überlegung ist sexy, aber die Firma hat 2 große Studien mit weit über 1000 Patienten gemacht, über 5 Jahre, und hat sehr viel Geld in den Sand gesetzt, leider, weil das, was wir uns erwartet haben, nicht herausgekommen ist. Und das andere wäre natürlich die Durchblutungsverbesserung, weil wir wissen, der Sehnerv muss durchblutet werden und das spielt sicher eine Rolle, das ist unstrittig. Aber wir haben leider keine Medikamente, die gezielt die Durchblutung des Sehnerven verbessern können. Und alternative Methoden, muss man sagen, da gibt es noch weniger, weil es ja natürlich jetzt gerade wieder die Diskussion ist von Marihuana oder was, dass man das, oder Cannabis, dass man das freigibt. Und dann finden Sie auch Websites, wo beworben wird, dass Sie Cannabis fürs Glaukom anwenden können. Das ist jetzt leider nicht von praktischer Relevanz, weil wenn Sie das so dosieren, dass das vielleicht was bringen würde, wären Sie ständig high und könnten gar nicht normal leben. Das heißt, die Option ist letzten Endes die Augendrucksenkung. Ja, die Augendrucksenkung kann man natürlich auf verschiedene Art und Weise erzielen. Ja, aber wenn Sie das in den Guidelines, das sind so viele verschiedene Flowcharts drinnen, und da sehen Sie jetzt die verschiedenen Arten des Glaukoms. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, dass da immer irgendwo die medikamentöse Therapie steht. Ja, ganz egal, ob Sie jetzt nur eine okuläre Hypertension haben, das sind also die, die haben einen gesunden Sehnerv und ein gesundes Gesichtsfeld, aber einen hohen Augendruck. Und je höher dieser Augendruck ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Glaukom bekommen. Aber es gibt Menschen, die haben einen Druck von 26, 27 und kriegen ihr Leben lang kein Glaukom. Ich habe solche Patienten auch in der Ordination, die über 20, 30 Jahre dokumentiert sind. Die muss man halt nicht unbedingt auch alle behandeln, aber wenn man sie behandelt, dann ist es die Augendrucksenkung, die man macht. Bei den jugendlichen Glaukomen ist es so, dass die fast immer operiert werden müssen letzten Endes. Ja? Und wenn man dann behandelt, dann ist es wie gesagt eben eine medikamentöse Therapie oder eine Laserbehandlung, auf die komme ich dann nachher noch zurück. Und man muss verschiedene Punkte sich überlegen mit dem Patienten, ob es dann irgendwelche Nebenwirkungen gibt, ob der irgendwelche Veränderungen am Auge hat, die gewisse Medikamente nicht erlauben. Und natürlich auch, wen der schon für Erkrankungen hat, ob der nicht vielleicht eine konservierungsmittelfreie Medikation braucht. Das ist das, was relativ neu, das heißt in den letzten Jahren stark auf den Markt gekommen ist. Und natürlich die Kosten muss man sich auch ein bisschen überlegen. Und zu diesen konservierungsmittelfreien, nur ganz kurz auch, das ist jetzt auch in den Guidelines drinnen, wo ganz klar drinnen steht, weil das ja eine chronische Erkrankung ist und Sie müssen täglich eintropfen, je nachdem, was für ein Präparat Sie haben und wie viele Medikamente Sie brauchen, zwischen ein- und dreimal am Tag pro Auge, dann haben Sie immer dieses Konservierungsmittel drinnen, dieses Benzalkoniumchlorid. Das kennen Sie vielleicht sonst für die WC-Reinigung, aber das ist auch in den Augentropfen drinnen. Und da ist vielleicht nicht so ganz ideal. Ja? Und es wird natürlich schon empfohlen inzwischen, dass man konservierungsmittelfrei, wenn es geht, auch behandeln sollte. Wir haben das Glück, dass wir bei der Glaukombehandlung fast alle Präparate entweder in der grünen Box haben oder in der hellgelben Box. Das heißt, von der Bewilligung her ist es meistens eigentlich nicht wirklich ein Problem für die Augenärzte, zum Glück, mit den meisten Präparaten, dass wir da durchkommen. Nicht mit allen, aber fast allen. Ja? Das muss man schon sagen. Und wenn wir jetzt den Augendruck senken, gibt es prinzipiell verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Man kann entweder die Produktion des Kammerwassers hemmen oder den Abfluss verbessern. Das Kammerwasser ist die Flüssigkeit, die Sie im vorderen Augenabschnitt haben, und das dient der Ernährung von Linse und Hornhaut, weil diese beiden Teile im Auge haben die haben keine Blutversorgung mit Blutgefäßen und die würden nicht versorgt werden. Und das Kammerwasser ernährt Linse und Hornhaut. Und da ist sozusagen ein ständiges Kommen und Gehen, wie diese Pfeile gezeichnet sind, dann mit dem Einfluss, dann fließen sie da durch die Pupille durch und fließen in dem Kammerwinkel ab, trabekulär und uvioskleral. Das meiste geht trabekulär, manches geht auch durch die Uvea durch. Und wie gesagt, man kann eben jetzt ansetzen, dass man entweder weniger produziert oder dass der Abfluss besser ist. Ja? Wie gesagt, das sind üblicherweise Tropfen. Und wir haben bei den Tropfen eine Ära, die eigentlich 1875 das erste Mal mit dem Pilocarpin angefangen hat. Und dann hat sich lange Zeit relativ wenig getan, in den letzten Jahren aber sehr viel. Wir haben auch viele Präparate bekommen, die fixe Kombinationen sind. Und das sind ganz grob die Gruppen, ich gehe dann ganz kurz darauf ein, weil sonst wird das mit der Zeit nicht ganz hinhauen. An der linken Spalte haben Sie aber die Präparate, die wir häufiger verwenden. Rechts sind jetzt eher exotischeren. Das heißt, es sind im Prinzip die Prostaglandine, die heutzutage die erste Wahl sind. Dann noch die Beta-Blocker und die anderen sind eher seltener. Die werde ich Ihnen aber schon auch bringen. Zuerst die Beta-Blocker, weil die haben halt das längste. Da gibt es selektive und nicht selektive und die senken die Produktion vom Kammerwasser. Und die haben aber doch auch Nebenwirkungen, lokale, die meistens nicht ganz so problematisch sind, ja, aber vor allem systemische. Ja, und da kommen wir dann mit den Allgemeinmedizinern zum Beispiel, oder mit den Kardiologen natürlich in Kontakt, weil Bradykardie, Herzrhythmusstörungen und pulmonale Probleme können oft ein Grund sein, dass sie einen Beta-Blocker dann nicht geben können. Wir müssen auch wissen, wenn ein Patient Beta-Blocker vom Internisten zum Beispiel bekommt, dass dann Augentropfen als Beta-Blocker nicht so gut wirken, wie bei Patienten, die noch keine Beta-Blocker systemische Therapie haben. Ja? Und wir haben eben, weil wir ja vorwiegend ältere Patienten sind, haben wir natürlich Patienten mit anderen Erkrankungen. Ob das jetzt Herz-Kreislauf ist oder Lunge oder auch Arthritis ist natürlich auch ein Problem, weil die Patienten können dann mit ihren arthritischen Fingern diese Flaschen nicht bedienen, können nicht eintropfen. Es gibt einige Gründe, die problematisch sind. Die Miotika, das Pilocarpin, ist eine alte Geschichte, die man eigentlich heute kaum mehr verwendet. Ich erwähne sie aber deswegen, weil sie in vereinzelten Situationen vielleicht doch einen Sinn macht. Es hat aber doch ordentliche Nebenwirkungen. Sie müssen es relativ häufig nehmen, nämlich zumindest dreimal am Tag. Und daher gibt es eigentlich heute kaum mehr. Ja? Dann gibt es die Gruppe der Carbonhydrasehemmer, das sind Sulfonamide. Das heißt, wir müssen uns auch mit der Sulfonamidallergie ein bisschen auseinandersetzen und das können wir entweder oral, also zum Schlucken geben oder auch spritzen. Das ist aber nur für eine Akuttherapie bei einem Glaukomanfall oder bei Patienten, die keine Tropfen bekommen können und die aus irgendwelchen Gründen nicht operiert werden können, kann man es auch unter Umständen als Dauertherapie machen. Und dann gibt es das als Augentropfen. Aber wie gesagt, wenn wir zu den oralen Carbonhydrasehemmern, also das Acetazolamid ist das, gehen, da gibt es doch einige Nebenwirkungen, die man bedenken muss. Und diese Patienten, wenn die haben, müssen die Elektrolytkontrollen haben und Blutbildkontrollen wegen der aplastischen Anämie. Es gibt aber immer auch Patienten, wo das dann doch, ich habe ein paar, nicht viele, wo die wirklich über Jahre oder mehr als 20 Jahre das nehmen. Da gibt es noch diese Tropfen mit Carbonhydrasehemmer. Die wirken leider nicht so gut. Es hat keinen Sinn, das Orale mit dem Systemischen zu kombinieren. Ja. Die sind systemisch deutlich sicherer oder sowas. Da ist zum Beispiel also keine Komplikation, keine ernsthafte Komplikation, die man sonst von Sulfonamiden mit Lyle-Syndrom oder sowas kennt, beschrieben worden. Ja. Da ist unter Umständen bei Studien jetzt gezeigt, dass das vielleicht ein bisschen durchblutungsverbessernd ist. Ja. Aber die haben auch natürlich Nebenwirkungen. Bei problematischen Rauhleuten kann man es nicht nehmen. Die Alpha-2-Agonisten ganz kurz, dass die hemmen auch die Produktion des Kammerwassers. Die wirken auch abflussverbessernd. Da ist aber so, dass die doch auch eine relativ hohe Unverträglichkeitsrate haben und deswegen nicht so wahnsinnig häufig zum Einsatz kommen. Aber bei manchen Patienten sind sie trotzdem sehr hilfreich. Und jetzt komme ich zu den wichtigsten. Das sind die sogenannten Ocular Hypotensive Lipids. Das sind die Prostaglandine oder Prostamide. Und das sind die Präparate, die vor ungefähr 17 Jahren auf den Markt gekommen sind. Das war fast wie eine Revolution. Das war die erste Neuentwicklung nach den Beta-Blockern. Die haben nämlich den großen Vorteil, dass man sie nur einmal nimmt und dann hat das erste Präparat, war das Latanoprost von der Firma Pfizer und dann kamen natürlich andere Firmen danach. Jetzt haben wir vier solche Wirkstoffe, die sehr ähnlich wirken letzten Endes. Ja, also die wirken trabekulär und vor allem auch ubioskleral. Das ist dieser Abfluss, den man vorher gar nicht so beachtet hat. Das ist erst mit der Einführung dieser Medikamente uns ins Bewusstsein geraten, mehr, dass das eigentlich auch einen Sinn macht. Ja. Die sind viel besser als die Beta-Blocker bei der Augendrucksenkung und Sie müssen es nur einmal nehmen und Sie haben nicht diese systemischen Kontraindikationen oder nur sehr gering. Da gibt es zahlreiche Studien, die also zeigen, dass die Drucksenkung eindeutig besser ist, wenn Sie einmal Prosta nehmen im Vergleich zu zweimal einen Beta-Blocker. Ja, und das ist auch bei den verschiedenen, da sind es nur drei Prostaglandine angeführt, aber es auch mit dem vierten, die Drucksenkung ist ungefähr gleich. Es ist kein großer Unterschied, was aber eine Tatsache ist, dass manche auf die einen besser ansprechen als auf die anderen, weil es unterschiedliche Rezeptoren sind. Aber die haben natürlich spannende Nebenwirkungen und das ist jetzt was Allgemeines über die Rötung eines Auges und mit dem sind Sie vielleicht auch einmal konfrontiert, wenn ein Patient Augentropfen nimmt und der kriegt dann eine Hyperämie und das ist nicht immer gleich eine Allergie. Die meisten Tropfen sind nämlich nicht die Rötung auf eine Allergie zurückzuführen. Wenn Sie einen Allergietest machen, kommt fast nie was raus. Sondern das ist eine reaktive Hyperämie oder es kann natürlich auch ein toxisches Geschehen sein. Das ist wieder was anderes. Und die Prostaglandine reagieren unterschiedlich mit der Hyperämierate. Das ist ein Fehler, das Tafluprost gehört hinauf. Also am häufigsten haben sie eine Hyperämie mit dem Pimatoprost und dem Travoprost. Mit dem Latanoprost haben sie weniger Hyperämie und mit dem Tafluprost auch nicht. Ja? Man muss aber auch insgesamt sagen, dass diese Hyperämien oft nur sehr gering sind. Die können aber bleiben. Es gibt Leute, die gewöhnen sich eher dran, da wird das vielleicht auch weniger und es gibt welche, bei denen nimmt das zu im Laufe der Zeit. Das kann man schlicht und einfach nicht wissen vorher. Ja, aber die meisten, wie gesagt, haben also hier, wie sie hier stehen, so eine Stufe zwischen 0 und 1. Was interessant noch ist, das ist Irisverfärbungen, das ist ein Auge, das eben 9 Monate eingetroffen hat und Sie sehen, die werden dann bräunlicher. Das ist vor allem bei melierten Augen, das heißt mehrfärbigen Augen. Also ein rein blaues Auge ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dunkelbraun wird die Wahrscheinlichkeit nicht einmal 5%. Aber wenn Sie zum Beispiel blaubraune oder grünbraune Augen haben, da ist die Wahrscheinlichkeit über 50%, dass die so eine Pigmentveränderung bekommen und die ist auch bleibend. Ja? Und diese Veränderung tritt dann meistens so innerhalb des ersten Jahres auf. Also das muss ich den Patienten auch sagen, vor allem wenn sie einseitig behandelt werden. Und das kann natürlich ein kosmetisches Problem sein. Und ich weiß, in Amerika zum Beispiel die Kollegen, die verschreiben das auch, wenn es nur einseitig notwendig ist, das den jungen Damen fürs zweite Auge auch, damit das wenigstens nicht komisch ausschaut. Und eine andere Sache, die eine bessere Akzeptanz hat, ist, dass sie längere Wimpern bekommen können bei diesen Prostaglandinen. Da sehen Sie das auch. Da ist es aber so, dass die sind dünkler und dicker und die bleiben länger. Ja? Die fallen nicht nach 3 bis 4 Monaten raus, sondern die bleiben länger. Und das ist eine reversible Geschichte. Das heißt, wenn Sie aufhören mit den Tropfen, dann werden die Wimpern aller Lungen natürlich dann auch wieder normal. Ja, das ist natürlich kein Problem. Für die Herren, es hat keinen Sinn, das auf die Kopfhaut zu schmieren, es bringt leider nichts. Die Firma hat natürlich, sobald das herausgekommen ist, relativ bald Studien gemacht. Aber sie können sehr wohl diesen Wirkstoff sich als, mit einem Applikator kaufen, um ein Geld, das jetzt momentan mehr als zehnfache vom Apothekenpreis der Augentropfen gegen das Glaukom ist. Und dann die Damen geben sich das dann auf die Wimpern direkt, damit sie längere Wimpern kriegen. Können sie in Deutschland bestellen, das gibt es auch bei uns. Ja? Was dann noch manchmal ist, ist, dass sie solche Hautveränderungen haben, so Hyperpigmentierungen. Die sind prinzipiell reversibel, stellt aber doch manchmal auch ein kosmetisches Problem dar. Also es gibt durchaus Situationen, wo man dann einfach deswegen eigentlich die Therapie absetzen muss, ja, weil das der Patient dann nicht toleriert. Oder hier sehen Sie es eben am linken Auge, da ist dann auch operiert worden und da sehen Sie nach 2 Monaten ist eine eindeutig geringere Hyperpigmentierung da und diese Rötung geht auch zurück. Drucksenkung, wie gesagt, sind diese Prostaglandine oder Prostamide die stärksten im Vergleich zu den anderen. Und da sehen Sie auch unten den Vorteil, eben den die haben, und deswegen sind sie die erste Wahl, dass sie erstens das nur einmal am Tag nehmen müssen, ja, dass sie im Vergleich zu den anderen die stärksten sind, nur die systemischen, die zum Schlucken sind, noch stärker. Das sind die stärksten Augentropfen. Ja. Die lokalen Nebenwirkungen sind nicht so stark, ja, und vor allem sind in gewisser Weise sind sie da, aber nicht so stark wie zum Beispiel bei Cholinergikern. Und sie haben relativ wenig systemische Nebenwirkungen oder sehr selten. Und das macht sie natürlich interessant. Dann auch, wenn wir es behandeln, dann haben wir so ein sogenanntes Zieldruckkonzept. Und das will ich Ihnen schon noch kurz darlegen. Das heißt, wenn Sie einen Patienten haben und da wird das Glaukom diagnostiziert und der hat einen bestimmten Augendruck, dann überlegt man sich, na, welchen Druck sollen wir ungefähr erreichen, wo dieser Patient oder die Patientin sicher ist und dass ein Fortschreiten der Erkrankung, und das ist ja unser Ziel, ist, dass es nicht fortschreitet oder langsamer fortschreitet, das würden wir nichts machen. Wir können die Patienten ja nicht heilen. Die sind ein Leben lang, haben sie die Diagnose. Und welcher Druckbereich ist der, den Sie, wo die Patienten dann vermutlich sicher sind? Und das hängt halt davon ab, ist das ein fortgeschrittenes Glaukom, dann müssen Sie radikaler sein. Ist das nicht fortgeschritten, können Sie zurückhaltender sein. Ist die Lebenserwartung hoch, dann müssen Sie natürlich auch auf längere Zeit projizieren und dann braucht man natürlich auch eine stärkere Drucksenkung. Wenn Sie jemanden haben, der schon einen großen Schaden hat, mit nur einem Druck von 22, dann müssen Sie besonders weit runter mit dem Druck. Wenn Sie jemanden haben, der hat einen Druck von 35 oder 40 bei Diagnose und hat aber kaum einen Schaden, dann ist das ein toleranteres Auge. Der muss natürlich auch behandelt werden, aber da kann man vielleicht etwas zurückhaltender sein. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass nicht für jeden sozusagen ein Druck von 18 gut ist und auch nicht für jeden ein Druck von 18 notwendig ist. Das ist individuell unterschiedlich und wenn Sie Patienten sehen, daher nicht sagen, ja, bei der Nachbarin ist das auch so. Die hat eben eigene Augen und die hat auch eigene Schuhe und eigene dritte Zähne vielleicht sogar. Ja? Und wie machen wir das dann, wenn wir die Leute behandeln? Wir kontrollieren die natürlich dann mit der Druckmessung, das ist so ungefähr alle 3 Monate und je nachdem, welches Stadium sie haben und wie die ansprechen, mit den Gesichtsfeldern, die machen sie dann eben auch 2-mal im Jahr ungefähr. Bei manchen müssen sie es öfter machen, wenn einer ganz stabil ist, genügt das Gesichtsfeld vielleicht 1-mal im Jahr. Und diese OCT-Vermessung, die Sie vorhin gehört haben, die wird üblicherweise 1-mal im Jahr gemacht. Es gibt aber auch Situationen, wo sie es fürs Glaukom häufiger machen. Wir müssen aber bedenken, dass OCT ist auch eine Untersuchung, die Sie vor allem oder viel häufiger noch bei Netzhauterkrankungen machen. Also die ist nicht fürs Glaukom alleine, bitte. Ja. Das habe ich hier gesagt. Ja, den Zieldruck habe ich Ihnen gezeigt, das passt eigentlich. Ja, und dann kommt es natürlich Situationen, wo Sie jetzt sagen, Sie haben jetzt eine Monotherapie und das reicht aber nicht aus oder irgendwie ist es nicht zufriedenstellend. Und was macht man? Dann gibt man dann einfach was dazu. Ja, ein zweites Medikament. Man muss da im Prinzip 3 Möglichkeiten evaluieren. Das eine ist, Sie schreiben den Tropfen auf und der erreicht der Patient mit diesen Tropfen den Zieldruck, dann sind Sie damit zufrieden und lassen das so und kontrollieren halt. Dann gibt es Patienten, die da wirken die Augentropfen, aber sie wirken nicht stark genug. Und da macht es dann einen Sinn, etwas Zweites dazu zu geben. Ja? Nehmen wir jetzt zum Beispiel jetzt an, ein Patient hat einen Druck von 35 bei Diagnose und hat ein fortgeschrittenes Glaukom und Sie wollen den Druck aber auf unter 18 haben zum Beispiel, ja, weil da schon viel Schaden ist. Und Sie schreiben ihm jetzt so ein Prostaglandin auf und der Druck ist statt 35, ist er dann 22. Dann haben Sie also ein Drittel gesenkt und das ist das, was Sie von der Literatur erwarten können mit diesen Tropfen. Ja? Dann macht es einen Sinn, dass Sie was dazugeben, weil mehr können Sie bei diesem Prostaglandin, bei dieser Wirkstoffgruppe nicht erreichen. Da sind Sie eher am Limit, aber Sie brauchen halt noch was dazu. Dann gibt man noch ein zweites Präparat dazu. Wenn aber derselbe Patient 35 hat und dann kommt er nach einer Woche oder nach einem Monat zur ersten Kontrolle und dann ist er statt 35 31 der Druck, dann müssen Sie davon ausgehen, dass das ein Non-Responder ist oder vielleicht hat auch die Tropfen nicht genommen, aber gehen wir mal aus, es ist ein Non-Responder, dann hat es keinen Sinn, diese Tropfen weiterzugeben, sondern da muss man was anderes geben. Ja? Und das ist für uns auch eine Herausforderung, dass wir nicht Präparate dann den Leuten akkumulieren, die geben das und das dazu und das dazu und die Hälfte der Präparate wirken eigentlich nicht und machen keinen Sinn. Das heißt, man muss sich schon genau überlegen, mit einem richtigen Konzept, wie man das macht. Ja? Und natürlich, in der Tat haben letztendlich sehr viele Patienten eine Kombinationstherapie. Ja? Also es gibt Länder, wo, das sehen Sie ja, also in unterschiedlichen Ländern, bis zur Hälfte der Patienten haben mehr als einen Wirkstoff. Ja? Ganz allgemein, wenn die Patienten eintropfen, oder wenn wir ihnen das erste Mal das sagen, dass sie die Tropfen nehmen sollen, wie sollen sie das machen? Das erste ist, dass sie nicht zuzwicken. Das macht ja viele Leute, zwicken dann einfach ganz fest zu. Und das ist ganz schlecht, weil dann drücken sie nämlich den Wirkstoff raus und dann ist keine Resorption auf der Bindehaut da. Und die Resorption erfolgt über die Bindehaut und über die Hornhaut. Ja, man kann dann unter Umständen diesen Tränenwegkompression machen, da gehen aber die Meinungen ein bisschen auseinander, aber definitiv der lockere Lidschluss. Und wenn jemand noch was dazu tropfen muss, dann sollen die nicht gleich hintereinander tropfen, weil nicht mehr als ein Tropfen im Bindehautsack Platz hat, sondern ich sage 10 Minuten warten, weil dann warten sie wenigstens 5 Minuten und das sollte das absolute Minimum sein. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt, es gibt ja Präparate, die muss man in der Früh nehmen und welche, die sollte man eher am Abend nehmen, weil sie besser wirken. Insgesamt ist aber zu sagen, die Uhrzeit ist nicht so wichtig wie die Verlässlichkeit. Und die Herausforderung, die wir haben, ist, dass diese Patienten meistens keinen Leidensdruck haben. Das ist ja nicht so, dass die, wie wenn sie Fieber haben, das schwitzen oder dass sie Schmerzen haben oder so irgendwas, sondern den Augendruck spürt man ja nicht. Und jetzt haben die Patienten keine Beschwerden, sie kriegen die Diagnose des Glaukoms und kriegen vom Arzt kriegen Tropfen und die machen auf einmal ein rotes Auge oder brennen und sonst was und gehen sicher auf die Lebensqualität. Und daher ist das natürlich dann eine problematische Geschichte, muss man die überzeugen können. Und daher ist, und dann ist es wichtiger, wenn man jemanden hat, der sagt, ich kann aber lieber in der Früh tropfen als am Abend, dann ist es mir auch wurscht. Dann sage ich, gut, dann nehmen Sie es halt in der Früh. Ist immer noch besser, als Sie nehmen es nur jedes zweite Mal am Abend. Ja, also wir haben wahnsinnig viele Kombinationswirkstoffe. Ja. Gab es eine Publikation, die ist aber jetzt schon so alt, dass die Zahl nicht mehr stimmt. Die hat einmal ausgerechnet, es gibt 56.000 Kombinationen. Inzwischen sind es sicherlich weit über 1 Million, weil so viele Wirkstoffe dazugekommen sind. Und die meisten, die wir aber haben, sind eben mit dem Timolol, mit dem Beta-Blocker. Das hat vor allem historische Gründe. Ja. Und die können mit allen möglichen kombiniert sein. Es gibt aber inzwischen auch Wirkstoffe, die keinen Beta-Blocker haben. Ja. Die sind aber neu und die werden aber momentan von der Kasse nicht gezahlt oder nur widerwillig. Das ist ein bisschen eine Geschichte. Jetzt gibt es was Neueres auch. Einerseits das, was in den letzten Jahren herausgekommen ist, die ohne Konservierungsmittel und andere Applikationen. Ja, die Konservierungsmittel, habe ich schon gesagt, die sind einfach deswegen, weil es Kontaminationsprobleme gegeben hat. Die waren aber vor allem mit Kontaktlinsenträgern und eigentlich weniger mit Glaukomtropfen. Aber nichtsdestotrotz wurde es bislang verlangt und dann hat es auch geheißen, es ist eine bessere Wirksamkeit der Tropfen zu erzielen, weil die Penetration durch die Hornhaut besser ist, wenn Sie dieses Konservierungsmittel haben, weil das macht die Hornhaut durchgängiger, vereinfacht gesagt. Es gibt aber inzwischen sehr viele Arbeiten, die zeigen ganz klar, dass Sie viel mehr Probleme haben, wenn Sie konservierungsmittelhältige Tropfen nehmen und dass, wenn Sie eine Operation brauchen, dass der Operationserfolg schlechter ist, je mehr und je länger Sie Konservierungsmittel getropft haben. Daher geht man davon eigentlich weg und da gibt es immer mehr andere Tropfen. Jetzt habe ich einmal die Tropfen abgehakt, jetzt möchte ich noch ganz kurz über andere Möglichkeiten sagen. Das eine ist, dass man versucht, so Medikamente auf den Markt zu bringen, die eine langsame, kontinuierliche Abgabe haben. Da gibt es die Möglichkeit, dass man entweder etwas spritzt unter die Bindehaut zum Beispiel, oder etwas in den Glaskörper spritzt oder in die Vorderkammer spritzt. Das kann das reine Medikament sein oder es kann so ein Träger sein, der den Wirkstoff drinnen hat. Und dann gibt es auch noch so externe Applikationen, in Form von Kontaktlinsen zum Beispiel, oder dass Sie was in den Tränenkanal hineinstopfen, ja, oder so einen Ring, den ich Ihnen kurz zeigen möchte, der vermutlich, meiner Meinung nach, wahrscheinlich das momentan am meisten Versprechende ist. Alle diese Sachen sind momentan nicht zugelassen. Ich fürchte, das Video geht nicht wahrscheinlich, oder haben Sie das geschafft? Wahrscheinlich nicht, aber es wurscht, da aber im Bild, da sehen Sie, wie man das einsetzt, ja. Und das setzen die Patienten ein und da gibt es eine Studie, dass das ohne weiteres 3 bis 6 Monate wirkt und das hat einen Wirkstoff drinnen. Und da haben sie das auch verglichen gegen den Beta-Blocker. Da haben die Patienten entweder einen Beta-Blocker eingetropft oder diesen Ring bekommen. Die den Ring bekommen haben, haben zusätzlich ein Placebo getropft, damit man nicht gewusst hat, ob es nicht vielleicht der Beta-Blocker ist. Und die den Beta-Blocker bekommen haben, haben einen Ring hineingesetzt bekommen ohne Wirkstoff. Das heißt, das war verblindet, die Geschichte. Ja? Und man sieht aber eindeutig, dass sie einen... Links oben haben Sie den Ausgangswert sozusagen, den Tagesdruckwert am Anfang. und Sie sehen eindeutig die Drucksenkung und die bleibt auch über längere Zeit erhalten. Also da ist was im Gange und das wird sicher kommen und das wird was bringen. Jetzt ganz kurz zu den Operationen noch. Es gibt eine ganze Menge von Operationen. Das sind seit Ausschnitt, wo Sie was aufschneiden können oder wo Sie was mit dem Laser machen können, wo Sie was kaputt machen können oder was einsetzen. Alle möglichen Sachen. Ich werde nicht über die alle reden. Ich möchte nur ganz kurz über die eine Laseroperation reden. Das ist diese Lasertrabekuloplastik. Die hat den Vorteil, dass das ambulant geht, schnell geht, dem Patienten keine bis kaum Schmerzen macht und Sie haben ein geringes Komplikationsrisiko. Also dass Sie eine Komplikation durch eine Lasertrabekuloplastik haben, ist sehr gering. Das Problem ist, dass es nicht so gut wirkt. Es wirkt nur ungefähr 25% drucksenkend. Das heißt, es ist so stark wie ein Beta-Blocker, aber nicht so stark wie ein Prostaglandin zum Beispiel. Ja. Oft ist nachher auch noch Tropfen notwendig. Es gibt inzwischen auch so einen Laser, der heißt SLT. Das ist eine selektive Lasertrabekuloplastik, der ein bisschen eine andere Technik dahinter hat. Aber letztendlich ist es genauso auch beim Trabekelwerk wirkt. Sie sehen nur, dass dieser Lasereffekt ist ein viel größerer als der linke, der Argon-Laser ist der konventionelle. Man muss aber sagen, dass der auch nicht besser ist, auch wenn das massiv beworben wird von manchen, der wirkt genauso gut, aber leider ist es vergänglich. Das heißt, Sie müssen davon ausgehen, dass ungefähr 10% pro Jahr als Versager sind. Das heißt, nicht einmal die Hälfte ist nach 5 Jahren noch gut eingestellt, aber immerhin, Sie gewinnen eine gewisse Zeit und das kann durchaus Sinn machen. Ja? Man kann also diese Lasertrabekuloplastik unter Umständen auch als ersten Schritt nehmen, weil das eben wie ein Beta-Blocker wirkt und Sie haben kein Compliance-Problem, weil das ist ja unabhängig davon, ob die Patienten Tropfen nehmen oder nicht und sie haben kein Konservierungsmittel und es wirkt eben ein paar Jahre ungefähr so wie der Beta-Blocker. Ja. Auf die Mix komme ich dann nachher noch zu sprechen, was das ist, aber man muss eben sagen, es gibt trotzdem Tropfen, die einfach stärker sind und es ist jetzt auch eine Operation, auch wenn das manchmal so banalisiert wird und es ist definitiv nicht so gut wie eine richtige Glaukomoperation, die Trabekulektomie. Und wir haben vielleicht auch das Problem der Patientenbindung, weil natürlich aus ärztlicher Sicht, wenn ein Patient regelmäßig für die Tropfen kommen muss, fürs Rezept, dann wird er daran erinnert, dass er eigentlich ein Augenproblem hat. Und wenn jetzt aber einer eine Laserbehandlung hat und dann glaubt, er muss jetzt nichts tropfen, ich habe die Erkrankung nicht mehr, ist die Gefahr, dass diese Patienten dann erst nach 1, 2, 3 Jahren kommen und inzwischen ist aber dekompensiert natürlich viel größer. Jetzt ganz kurz zu diesem Mix, das ist das, was in den letzten wenigen Jahren so herumgeistert, das heißt also Microincisional Glaucoma Surgery, das ist diese schonendste Operation, die wir jetzt machen, die ist aber in Wirklichkeit eigentlich nicht wirklich neu, weil solche Sachen gibt es schon seit weit über 100 Jahren, aber mit verschiedenen Sachen. Das zeigt nur 2 Beispiele, wie man das einsetzt. Da sehen Sie, wo ein Kontaktgas aufgesetzt ist und da wird so ein Eis drin, da sehen Sie links unten, das Ding wird da eingesetzt, ist natürlich viel kleiner als hier abgebildet und Sie sehen, da ist das Glas aufgesetzt und dann folgt die Applikation hinein. Ja. Das ist ein Eingriff, der relativ schnell geht. Sie müssen nur einen Patienten haben, der die anatomischen Voraussetzungen erfüllt. Das heißt, dieser Kammerwinkel dort muss natürlich zugänglich sein. Und Sie spritzen mit der Nadel hinein und dann sehen Sie da drin, schaut ein bisschen aus, so wie gepierst dann das Auge. Ja. Oder Sie können auch einen Schlauch hineinsetzen. Da gehen Sie mit der Nadel von der anderen Seite hin, das ist dieses Xen, ja, und haben vorher markiert mit den blauen Punkten, wo Sie dann herauskommen wollen mit der Spitze der Nadel und dann nachher, dann stoßen Sie durch und dann schieben Sie ein kleines Schleicherl hinein. Und dieses Schleicherl soll dann unter der Bindehaut oder unter der Tenon, je nachdem, welche Schule Sie haben, zum Liegen kommen und mit einer Verbindung hierher und dann soll die Flüssigkeit dort abfließen. Ja. Das ist ein Eingriff, der wenige Minuten dauert und recht schnell ist und mit sehr wenigen Komplikationen während der Operation behaftet ist. Deswegen ist er recht spannend und ist eigentlich nicht unattraktiv natürlich. Nachher schaut das dann im Idealfall so wie links oben aus. Das ist ein sogenanntes Sickerkissen. Da sehen Sie so eine Vorwölbung. Ja? Das heißt, wir wollen, dass die Flüssigkeit, die da in der Kammer, das Kammerwasser, dass die da irgendwie durchfließt und da so eine schöne, ein Kissen macht und dann hier abtransportiert wird. Das ist so ein Schlaucherl, wie Sie das da sehen. Und das ist, wenn Sie solche Implantate haben. Sie können natürlich so einen auch richtig zupiersten. Da gibt es welche, die haben dann 3, 4, 5 solche Dinger. Das Problem ist, jedes dieser Dinger kostet fast 1.000, das wird relativ teuer, die Geschichte. Das Problem ist immer auch, das geht eben, wie gesagt, als Vorteil, dass Sie einen Eingriff haben, der wenig belastend ist für die Patienten und Hochrisikoaugen vielleicht, da macht es durchaus Sinn, das zu machen, oder Augen, wo Sie keinen extrem niedrigen Augendruck haben wollen. Ja? Und man kann sich theoretisch auch überlegen, so als Standalone für eine Frühglaukom, aber man muss ganz klar sagen, es ist nicht besser als die Tropfen, ja, Und in den meisten Fällen erreichen sie keinen wirklich niedrigen Zieldruck. Unter Umständen mit dem Xen bei manchen Patienten, aber nicht wirklich, können sie nicht wirklich von Anfang an erwarten. Und es geht ordentlich ins Geld. Es gibt keine Fragen und es gibt keine großen Studien, die irgendwie langfristig einen validen Vergleich bieten mit der etablierten Therapie. Ja, das heißt, es ist leichter durchzuführen wie die Trabekulektomie, aber sie haben weniger Drucksenkung als die Trabekulektomie. Sie haben dafür weniger Komplikationen und es wird den Operateur oder Operateurin natürlich weniger stressig, das ist keine Frage, aber es geht auch mehr ins Geld. Ja, und jetzt zum Schluss noch ganz kurz die klassische operative Behandlung, das ist die sogenannte Trabekulektomie. Das ist ein Eingriff, der 50 Jahre alt ist, ja, der die stärkste drucksenkenden Effekt hat. Ja, und Sie haben durchaus auch Patienten, wo Sie nachher keine Tropfen brauchen. Über Jahre, unter Umständen ein Leben lang, aber es gibt natürlich auch welche, die auch dekompensieren. Ja, weil letzten Endes haben wir ein unphysiologisches Ziel. Was wir machen, ist eine Wunde, die nicht so ganz zuheilen soll. Wir machen so ein Sickerkissen und da soll halt dann ein bisschen was durchfließen, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Und Sie können überhaupt nicht vorher wissen, ist das ein Auge, wo besonders viel durchfließen wird oder wenig, weil es hängt nicht von dem Gewebe ab, das Sie rausschneiden, sondern vor allem von der Vernarbungstendenz der Patienten. Und die ist halt sehr unvorhersehbar. Und das ist meistens etwas mit stationärem Aufenthalt. Das war jetzt im Werder, können wir da nochmal zurückgehen? Da sehen Sie, da wird die Bindehaut aufgemacht, ja, und dann wird von der Sklera ein Lappen abpräpariert, aber eben nicht durch die ganze Dicke, sondern ungefähr die Hälfte. Und dann wird zum Schluss, und da gehen Sie bis an die Blau-Weiß-Grenze, das heißt bis an die Hornhautgrenze ran. Und dann wird ein Stück herausgeschnitten. Früher hat man das mit einem Trepan gemacht. Und dann wird ein Stück von der Iris herausgezogen und herausgeschnitten, das wir genannte Iridektomie haben. Und dann wird dieser Deckel hier locker drüber zugenäht, dass da sozusagen ein bisschen die Flüssigkeit bei den undichten Stellen rausfließt. Und die Bindehaut drüber, die wird dann hier wieder dicht zugenäht. Ja? Und dazwischen soll sozusagen diese Sickerkisten sein. Ja? Diese Sickerkisten können aber nachher natürlich ganz unterschiedlich ausschauen. Die können sehr schön sein, wie das da links oben ist, aber sie können auch riesige Plätschen sein. Und die können, das heißt jetzt überhaupt nicht, dass ein großes Sickerkissen deswegen besonders gut ist oder besonders schlecht, das wissen Sie nicht, das korreliert überhaupt nicht miteinander. Ja? Aber sie können auch Probleme machen. Ja? Und die können hoch sein und niedrig sein und die können mit Gefäßen sein oder ohne Gefäße. Ohne Gefäße ist immer eher heikel, wegen der Infektionsgefahr auch. Und das ist eine wirkliche Herausforderung für die Operateure nachher, das Management nach der Operation. Die Operation selber ist zwar auch stressig, aber die ist nicht so entscheidend für den Operationserfolg wie die ersten Wochen nach der Operation. Deswegen müssen diese Patienten auch nachher recht intensiv kontrolliert werden am Anfang. Machen wir es zum Beispiel bei uns in der Hera fast täglich, die ersten paar Tage und dann zumindest wöchentlich. Ja. Und wie gesagt, die Erfolgsrate ist natürlich je nachdem, wenn man fragt, und der Kollege Walsh ist der vom AKH, der sehr, sehr viele solche auch gemacht hat, und der nach seinen Angaben sagt, beim Low Risk sind auch nur 50-80% große Bandbreite an Leuten, die erfolgreich sind, und High Risk sind unter 50%. Das heißt, Sie müssen eigentlich einem Patienten sagen, dass jeder Zweite hat zumindest eine zweite Operation notwendig. Sie können die auch verfolgen, wiederholen. Ja? Und was wir dann noch machen, ist, wenn wir die Wundheilung modulieren wollen, dass wir Zytostatika geben, also das 5-Fluorouracil oder das Mitomycin. Und das kann man auch in späteren Eingriffen machen. Und für Augen, die da auch nicht gehen, ganz zum Schluss, können wir auch destruktive Eingriffe machen. Ich habe jetzt, normalerweise macht man das mit einem Laser, ich habe jetzt nur das Bild mit dem Laser in der Helligkeit nicht gefunden, oder früher hat man es gemacht mit der Kälte. Daher sehen Sie, dass so ein Kältestift draufkommt, das tut natürlich ordentlich weh. Das Ziel ist, den Ziliarkörper, dort wo die Flüssigkeit gebildet wird, zu ruinieren. Wir wollen ihn aber nicht komplett ruinieren, sondern nur einen Teil. Das Problem ist, wir wissen nicht vorher, welcher Teil des Ziliarkörpers ist der besonders aktive, oder erwischen wir einen, der nicht so aktiv ist. Das heißt, da ist auch die Vorhersagbarkeit der Drucksenkung eher ein Mirakel, daher wird man das eher niedriger dosieren und dann halt langsam immer wieder wiederholen eher, bevor man zu viel behandelt, weil dann haben Sie ein Auge, das schrumpft und das wäre natürlich ganz schlecht. Damit bin ich schon am Ende meiner Ausführungen, der war da eh wahrscheinlich viel zu lang, aber es ist halt ein umfassendes Thema. Wie gesagt, also wichtig ist, die Therapie ist eine sehr individuelle Sache und es ist nicht so, dass jeder Patient mit den gleichen Tropfen behandelt wird von Anfang an und dass bei jedem der gleiche Strickmuster gilt. Das ist nicht der Fall. Dass wir ein Zieldruckkonzept haben, wichtig ist, wir haben eine Monotherapie und die Monotherapie ist fast immer der erste Schritt. Ja. Wenn wir eine Kombinationstherapie machen, dann nehmen wir Fixkombinationen, das heißt mit Flaschen, die zwei Wirkstoffe drinnen haben. Es gibt Länder, da gibt es welche sogar mit drei Wirkstoffen drin, gibt es bei uns aber nicht. Ja. Die Laserbehandlung ist wesentlich weniger belastend für Patienten, aber leider halt nicht immer so effektiv. Bei der richtigen Operation ist die Trabekulektomie die OP erste Wahl. Und diese Micro-Incisional Glaucoma Surgery, diese Stents und Schläuche und so weiter, die man da einsetzen kann, die sind schonender, aber im Allgemeinen weniger effektiv als die Trabekulektomie. Und das Destruktive ist etwas, das wir eigentlich erst ganz zum Schluss einsetzen damit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Ich fange vielleicht da an mit den Fragen. Das ist, wie kritisch bewerten Sie persönlich Beta-Blocker? Also ich nehme die Beta-Blocker sind bei mir keine erste Wahl. Ich gebe die Prostaglandine als erste Wahl, weil sie eben nur einmal täglich zum Tropfen sind und weil sie die systemischen Komplikationen nicht in der Form aufweisen. Wenn aber Prostaglandine nicht gehen, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich schon die Beta-Blocker als nächsten Schritt sehen. Und daher sind sie ja auch in der Kombinationstherapie eigentlich die am häufigsten angewandten dann letzten Endes. Ja. Gilt bei der OP wirklich, je früher, desto besser? Naja, das kommt jetzt sehr darauf an, was für eine Operation Sie meinen. Ja. Wenn Sie sagen, eine Lasertrabekuloplastik, die können Sie natürlich als ersten Schritt machen, ja, statt Tropfen. Wenn der Patient das will, ja, ist es durchaus legitim, das zu versuchen. Es wirkt halt nicht bei jedem, ja, und es ist sicherlich nicht bei jedem ideal. Die richtige Operation, ja, die Trabekulektomie, ist natürlich kein Ersteingriff, sondern da wartet man sehr wohl zuerst medikamentös, was man da erzielen kann. Wir müssen aber auch bedenken, dass natürlich wir aufpassen müssen, die Erkrankung ist eine chronisch fortschreitende. Das heißt, wir machen immer die Gesichtsfelder und wir dürfen natürlich nicht den Zeitpunkt versäumen, wo das Gesichtsfeld dann massiv schlechter geworden ist und erst dann zum Operieren schicken. Das sollte natürlich auch nicht sein. Insofern, wir haben gerade eine große Studie in Europa jetzt gemacht und werden das publizieren, wo eben das unterm Strich die Patienten leider etwas zu spät zur Operation geschickt werden, weil das Gesichtsfeld schon schlechter ist. Ja? Das heißt aber nicht, dass man deswegen jeden natürlich gleich operieren sollte. Ne? Ja. Gibt es eine bevorzugte Operationstechnik? Also wenn man der Goldstandard ist immer noch die Trabekulektomie. Ja? Und die wird mehr oder weniger eigentlich gleich durchgeführt. Da gibt es persönliche Präferenzen, wo Sie die Bindehaut aufmachen, ob Sie die an einem Hornhautrand aufmachen oder eher peripher. Das ist aber fast eine Geschmackssache. Und standardmäßig wird dieses Mitomycin verwendet, so ein Schwämmchen, das während der Operation, je nachdem Dosierung und Konzentration, so ungefähr 2 Minuten bei uns hingehalten wird. Ja, beziehungsweise man spritzt es jetzt inzwischen. Früher haben wir es hingehalten im Schwämmchen. Das ist echt der Standard. Wir haben ganz wenige Operationen, wo wir kein Mitomycin verwenden. Aber ich nehme an, das wird vermutlich bei euch auch nicht anders sein. Und wie gesagt, und diese Micro-Incisional Glaucoma Surgery, wenn, dann ist am häufigsten das Xen, das heißt dieser Schlauch, der da eingesetzt wird. Das machen wir durchaus auch, aber die Erfahrungen sind im Gemisch. Es gibt durchaus auch Patienten, wo es leider mit dem Druck gar nicht so toll wirkt, wie wir es gerne hätten. Und ab welchem Druck muss man operativ eingreifen? Also wenn Sie von einem Offenwinkelglaukom reden, ja, operativ eingreifen, ist, wenn es ein richtiges Glaukom ist, es werden sich vorwiegend orientieren am Gesichtsfeld, wenn das Gesichtsfeld schlechter wird. Ja. Das der Druck ist es auch, wenn Sie natürlich einen Patienten haben, der hat einen Druck von 30 und hat ein normales oder hat ein Gesichtsfeld mit einem Schaden, ja, und hat aber schon alle möglichen Tropfen, dann werden Sie ihn auch operieren. Ja. Aber man kann jetzt nicht einen Wert sagen und sagen, ab dem muss auf alle Fälle operiert werden. Das ist eine sehr individuelle Geschichte. Die ist nicht bei jedem gleich. Ja. Beim Glaukomanfall natürlich ist es ganz was anderes, da müssen Sie, das ist die so einen Winkelblock haben, das heißt, da ist dieser Abflussteil im Auge blockiert, das ist eine akute Geschichte, die müssen alle operiert werden. Ja. Hanna, hast du Fragen? Willst du was sagen? Ja, du willst was sagen. Okay. Nein, okay. Wenn das nicht ist, dann danke ich Ihnen und dann ist mein Vergnügen, dass ich Anna Prinz jetzt bitten darf, sie wird Ihnen ein paar pragmatische Fälle bringen. Genau.